Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Gesundheit hören.
Einladungen auf Hotelzimmer oder privat zu Ihnen nach Hause sind unangebracht. Einladungen, doch mal eben zusammen vor die Tür zu gehen, sind unangebracht. Kommentare, Sie würden uns heute Abend gerne mit nach Hause nehmen, sind unangebracht.
Das, was ihr gerade gehört habt, wurde gesagt von Cecilia Correa, und zwar auf dem Deutschen Ärztetag letzten Freitag, also am 15. Mai. Und vielleicht habt ihr es ja sogar selber gehört, weil ihr den Livestream mitverfolgt habt oder ihr wart da. Aber wenn ihr es nicht gehört habt, eventuell habt ihr es dann da inzwischen gelesen. Das gab große Wellen. Medizinstudentinnen haben berichtet von Übergriffen, die ihnen direkt auf diesem Ärztetag passiert sind, geschehen sind. Und deswegen müssen wir heute drüber reden. Und deshalb sage ich guten Morgen und willkommen zu natürlich einer Spezialfolge von Ne Dosis Wissen, aber nicht nur von Ne Dosis Wissen, sondern Überraschung.
Auch von Frau Doktor übernehmen Sie.
Wir machen eine Kollaborationsfolge, also beide Podcasts verschmelzen heute miteinander und ich kann euch versprechen, das wird richtig, richtig gut. Denn es ist auch richtig wichtig. Meine Stimme kennt ihr schon, wenn ihr hier bei Ne Dosis Wissen gerade zugeschaltet habt. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin wissenschaftliche Redakteurin und eben normalerweise bei Ne Dosis Wissen unterwegs.
Und ich bin Julia Rothäbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich hoste den Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie.
Wir sprechen heute am Mittwoch, den 20. Mai, also ganz kurz nach den Geschehnissen hier im Studio gemeinsam und ihr hört die Folge am Donnerstag, den 21. Mai 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und die Cecilia Correa gehörte zu einer Delegation und zwar der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Die waren ganz regulär auf dem Deutschen Ärztetag dabei als Delegation, als engagierte Studierende, die sich eben auch berufspolitisch einbringen möchten. Und dann, geschahen da ungute Dinge. Das sorgte natürlich dann auch auf dem Deutschen Ärztetag für eine größere Debatte zum Thema Machtmissbrauch. Das führte dazu, dass andere Redner, Rednerinnen dann auch Redezeit abgaben und die zur Verfügung gestellt haben, damit die Studentinnen da mehr Zeit haben. Und Jamina Probst stand auch auf der Bühne. Sie studiert im 4. Semester Medizin und sie hat auch mit uns nochmal über diese Geschehnisse vom Ärztetag gesprochen.
Eigentlich hatten die fünf jungen Frauen sich von diesem Tag erhofft, dass sie über politische und studentische Themen reden können, in die Berufspolitik reinschnuppern können. Und stattdessen ist ihnen vieles andere widerfahren.
Also während mit unseren männlichen Delegierten halt tatsächlich sehr viel auch über die inhaltlichen Themen diskutiert worden ist, wurden wir weiblichen Mitglieder auf andere Themen angesprochen. Dazu gehören dann Kinder kriegen, stillen, wie wir später dann das Mutterdasein mit der Arbeit verbinden wollen und eben auch weiterführend unangemessenere Kommentare. Ah, das sieht besonders gut an Ihnen aus, aber vielleicht in einer Nummer kleiner, das würde Ihre Figur ein bisschen besser betonen. Oder Kommentare, die den Ausschnitt von Klamotten betont haben. Und dann sind außerdem halt auch weiterführend noch Konversationen erfolgt, in denen wir auf Hotelzimmer eingeladen worden sind, in denen wir gefragt worden sind, ob wir nicht mal mit nach draußen gehen wollen, für eine bisschen ruhigere Konversation, ob wir nicht mal zusammen tanzen wollen und sowas, ja.
Und ihr merkt jetzt schon, wenn ihr Jamina so zuhört, und mir geht's genauso, das ist eine furchtbare Bandbreite. Und deshalb wollten wir gleich zu Beginn der Folge nochmal drüber reden, was gibt es da eigentlich für Abstufungen? Denn wir bewegen uns natürlich in ganz, ganz vielen Graubereich-Schattierungen. Einmal, also Machtmissbrauch grundsätzlich, darum geht's. Und einmal gibt es diesen Aspekt des sexuellen Machtmissbrauchs. Das bezieht sich also auf Sex als Handlung. Da gibt es sowas wie Belästigung. Dazu gehören anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Berührungen, sexuelle Angebote, ja, so dieses Zimmer, ne, wie wär's und so weiter. Davon abzugrenzen ist allerdings Diskriminierung. Das heißt also, mehr dann so Beispiele wie eine Schwangerschaft führt zur Benachteiligung oder meine sexuelle Orientierung führt zu einer Benachteiligung, wenn sie nicht dem in Anführungsstrichen Mainstream entspricht. Und als dritte Abgrenzung zu sagen oder zu erwähnen ist echte Gewalt, also dann sexuelle Gewalt als Eskalationsstufe auch, wo es dann wirklich um Zwang und Übergriff auf intimer Ebene geht. Von dem Sexuellen abzugrenzen ist jetzt nochmal, es ist ein bisschen schwierig, aber wir gehen wie immer ja bei der Dosis Wissen, daher kennt ihr es zumindest, auch so ein bisschen in die Definitionen rein. Sexualisierte Belästigung, also sexuell im Unterschied zu sexualisiert, da geht der Fokus auf die Macht, nicht auf den Sex. Das heißt also, ich habe da mehr dieses Werkzeug zur Verfügung. Da ist die sexualisierte Belästigung zum Beispiel eine zu starke körperliche Nähe. Das kann auch schon zu nahe im OP stehen sein, obwohl es gar nicht nötig ist. Sexualisierte Kommentare zur Einschüchterung oder zur Demütigung, ja, wo man sich dann im OP schon fragt, oh Gott, ich schäme mich jetzt irgendwie, dabei wurde ich ja komisch angeredet. Sexualisierte Diskriminierung. Gehen wir auch nochmal kurz drauf ein. Wiederkehrende Kommentare über den Körper, das Aussehen, sexistische Witze. Da können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen. Bestimmt schon mal gehört. Reduktion auf die Attraktivität, allerdings zur Einschüchterung. Also da nicht dieses Machtgefälle, ganz wichtig. Und dann sexualisierte Gewalt. Das ist, glaube ich, auch klar. Demütigung, Drogen mit beruflichen Konsequenzen sollten sexuelle oder sexualisierte Handlungen nicht erfolgen. Das nur ganz, ganz kurz zur Einordnung, damit wir wissen, worüber wir hier reden, denn es ist schwierig in dem Bereich.
Und es ist dann auch für die Frauen schwierig, in dem Moment, in dem ihnen sowas widerfährt, einzuordnen, ist da jetzt eine Grenze überschritten worden? Also bei manchen Dingen ist es, glaube ich, ganz klar und bei anderen ist man unsicher und stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Melde ich das? Spreche ich den Täter darauf an? Und auch dazu hat Jamina Probst uns ein Zitat gegeben.
Ich glaube, junge Frauen oder Frauen allgemein haben eine sehr hohe Toleranzgrenze mit dem, was sie an Respektlosigkeiten gegenüber sich ergehen lassen. Und am Anfang ist uns das noch schwerer gefallen, darüber zu reden. Und wir haben uns teilweise schon geschämt dafür, weil man fragt sich dann ja schon zum Beispiel eher sowas wie, oh, habe ich vielleicht irgendwen zu lange angeschaut? Oder habe ich tatsächlich einen zu weiten Ausschnitt angehabt? Was habe ich falsch gemacht? Und das ist ja eigentlich gar nicht das, was man sich in der Situation fragen sollte. Wenn mich jemand 70-Jähriges an der Bar wegschubst, mich Hase nennt und an meinem Hintern anfasst, dann ist das nicht in Ordnung.
Da findet Jamina Probst zum Glück total deutliche Worte und ich möchte an der Stelle aber auch nochmal ganz klar hervorheben, dass es nicht selbstverständlich, dass sie so mit uns geredet hat, so deutlich ist und vor allen Dingen, dass wir hier auch natürlich ihren Namen sagen, auch sagen, sie studiert im so und so vierten Semester Medizin, denn das dürfen wir die ganze Zeit nicht vergessen. Wir befinden uns hier in einem ganz besonderen Verhältnis. Studierende, Studentinnen in dem Falle sind abhängig von ganz vielen Dingen. Ja, es geht um Lehre, es geht um Weiterbildung, es geht um Noten, es geht um Bestehen von Dingen, egal wo man hinguckt eigentlich. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, da mit seinem Gesicht, mit seinem Namen auf einer Bühne zu stehen und hier auch im Podcast uns ganz klar zu schildern, wie es jetzt eigentlich genau war. Und auch darüber haben wir mit ihr gesprochen.
Natürlich denken wir über die negativen Konsequenzen nach, die unser Auftreten und das Ansprechen dieses Themas jetzt haben kann. So, ich habe jetzt schon überlegt, ob das jetzt bedeuten kann, dass ich vielleicht irgendwann mal eine Stelle nicht bekomme, weil irgendwer dann sagt, aha, das ist doch die, die hat es damals angesprochen, nicht, dass die hier dasselbe Thema verbreitet.
Und das ist schon ein Teil des Problems, ja. Ich traue mich nicht öffentlich drüber zu reden oder überhaupt drüber zu reden, weil es könnte für mich und nicht für den Täter Nachteile haben.
Aber Sie machen das ja auch mit einem ganz klaren Ziel, beziehungsweise das ist natürlich hoffentlich am Ende das Ergebnis auch, denn zum einen sind das alles keine Einzelfälle, aber zum anderen, wenn niemand was sagt, dann geht das halt immer die ganze Zeit so weiter. Das hat sie uns auch beschrieben.
Ich denke, was auf jeden Fall sich verändern muss, ist, dass für so einen Kongress wie den Deutschen Ärztetag Schutzkonzepte und Awareness-Konzepte entstehen müssen. Das, was wir auf dem Deutschen Ärztetag erlebt haben, das sind keine Einzelfälle, das ist ein systemisches Problem. Und da steckt eine Struktur hinter, die sich jetzt über ganz viele Jahre etabliert hat. Und es wird eine Weile dauern, bis sich tatsächlich merkbar, was in diesem System ändert. Wir erwarten jetzt auch keine Änderungen von heute auf morgen.
Die Medizinstudentinnen wollten sich ganz bewusst eben nicht als Einzelfälle hinstellen, sondern auf ein, wie Sie schon gesagt haben, systemisches Problem aufmerksam machen und haben dazu eine Studie zitiert mit dem erschreckenden Ergebnis, 73,5% der Studentinnen erleben im praktischen Jahr sexualisierte Gewalt.
Und diese 73,5%, das ist auch nicht einfach von denen aus der Luft gegriffen oder eine kleine Umfrage da gemacht oder unter Kommilitonen durchgeführt oder so, sondern das ist haltbare Evidenz und zwar von Sabine Drossert. Du, Julia, kennst sie schon, du hattest sie schon als Gästin in Frau Doktor übernehmen Sie und zwar in einer ziemlich aktuellen Folge, das kam quasi zeitgleich, Folge 88. Wir verlinken sie euch natürlich auch noch in den Shownotes und mit ihr sprechen wir auch heute nochmal, weil das passt so wunderbar. Deshalb willkommen, Sabine Drossert. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich bei dieser Spezialfolge von Ne Dosis Wissen und
Frau Doktor, übernehmen Sie.
Ich sage aber nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt die Folge mit dir noch nicht gehört haben sollten. Du bist Oberärztin an der Kinderchirurgie am Uniklinikum in Würzburg und Co-Autorin dieser Studie, die diese Zahl hier zitiert hat. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen? Ihr hattet da große Untersuchungen gemacht.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, die Arbeit habe ich zusammen gemacht mit Michelle Förstl und Maximilian Vogt, die zu dem Zeitpunkt noch Studierende waren. Und in Kooperation mit der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, also auch der Vertretung, die jetzt die Studierenden als Delegation zum Deutschen Ärztetag geschickt hat. Der Hintergrund ist, dass ich mich schon vorher in meiner Masterarbeit mit dem Thema beschäftigt hatte und hatte eine kleine Interviewstudie gemacht mit Studierenden zu ihrem Erleben, weil mich vor allem interessiert hat, wie sie denn damit umgehen. Und ich hatte das auf der Jahrestagung der Gesellschaft für medizinische Ausbildung vorgestellt. Und da hatten die Studierenden mich angesprochen und haben gesagt, lass doch mal etwas Größeres zusammen machen. Es gibt schon, da gab zu dem Zeitpunkt schon einzelne Arbeiten, die an einzelnen Standorten das Thema untersucht haben, aber es gab noch keine deutschlandweiten Daten. Und das Problem war so ein bisschen, also Eva Schönefeld hatte zum Beispiel eine große Umfrage in Münster gemacht mit sehr, sehr guten Daten. Und die Antwort von vielen war aber, naja, das ist aber ja Münster, das betrifft ja uns nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt wirklich mal deutschlandweite Daten sammeln, damit wir erstens wirklich einen guten Überblick haben. Und uns war eigentlich schon so ein bisschen klar, dass das kein Problem von einem einzelnen Standort ist, sondern ein strukturelles Problem. Und damit man das Gespräch besser eröffnen kann, ist es einfach immer gut, wenn man dazu Daten hat.
Hast du das am Freitag, als das ja relativ schnell dann die Runde machte, auch diese klare Aussage der Studentinnen auf dem Deutschen Ärztetag, hattest du das mitbekommen? Beziehungsweise was hast du gedacht, als du davon gehört hast, als es eben quasi über den Nachrichtenticker sozusagen ging?
Ja, ich habe es über mehrere Kanäle parallel gleich zugeschickt bekommen, unter anderem von meiner Co-Autorin in den sozialen Medien. Und mein erster Gedanke war, wow, wie mutig sind diese Studentinnen. Ich fand es richtig gut. Ich muss sagen, ich war früher auch als Studentin auch schon berufspolitisch aktiv und im Fakultätsrat und ich hätte mich nie getraut, sowas zu sagen, vor jetzt 15 Jahren. Und ich habe dann auch gehört, dass sie eben unsere Zahl zitiert haben und habe dann ein bisschen gedacht, oh wow, hatte das tatsächlich vielleicht so einen Effekt, dass unsere Arbeit dazu geführt hat, dass erstens das Thema sichtbar ist, aber zweitens vielleicht auch, dass es den Betroffenen Mut macht, weil sie sehen, ich bin nicht alleine mit dem Thema. Ich bin nicht falsch, sondern es ist ein strukturelles Problem. Es kam natürlich dazu, dass jetzt gerade auch die Daten vom Marburger Bund veröffentlicht wurden zu Machtmissbrauch in Kliniken. Und jetzt auch ganz frisch erschienen Anfang des Monats eine große Arbeit vom Bündnis gegen Sexismus am Arbeitsplatz, die insgesamt Sexismus am Arbeitsplatz in ganz Deutschland untersucht haben, sodass jetzt einiges an Daten einfach gleichzeitig rauskam, was, denke ich, eher Zufall war. Aber was dazu geführt hat, dass das Thema jetzt gerade so präsent ist, dass es, glaube ich, eine Unterstützung für die Betroffenen ist, sich zu trauen, was zu sagen.
Diese 73,5% sind natürlich nur eine von vielen Zahlen, die aus eurer Studie hervorgehen. Was sind denn die, wo du sagst, die sollte man auch kennen?
Ja, also genau, das sind konkret die Zahlen der PJ-Studierenden Frauen, also die Frauen, die im PJ waren zum Zeitpunkt der Befragung, das heißt am Ende des Studiums. Wenn man sich die Gesamtheit anguckt, das waren 5.681 Studierende von 44 Standorten, die mitgemacht haben bei der Umfrage, dann waren es insgesamt 42%, die gesagt haben, sie waren betroffen, 49%, die gesagt haben, sie waren beobachtet und 15%, die gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob ich betroffen war oder nicht. Und eine weitere interessante Zahl, über die wir hier auch sprechen sollten, ist, dass von den männlichen Studierenden im PJ immerhin auch 29% betroffen waren. Also es ist zwar ein Problem, das überwiegend Frauen betrifft, aber eben nicht nur.
Gibt es denn auch, also ich weiß, dass es gibt, ich frage anders. Was habt ihr denn über die TäterInnen herausgefunden in der Umfrage?
Also wir wissen, wir haben die Personengruppen und das Geschlecht abgefragt. Wir wissen, dass Frauen fast ausschließlich von Männern belästigt werden. Bei männlichen Betroffenen ist es etwas heterogener, aber insgesamt ist die überwiegende Zahl der TäterInnen männlich. Und von den Personengruppen ist es so, dass die allergrößte Gruppe die PatientInnen sind. 94% aller Betroffenen haben gesagt, sie haben Sexualbelästigung durch PatientInnen erlebt. Aber eben auch die Fach- und Oberärztinnen und Chefärztinnen mit 52% oder 64%, von denen das häufig ausging.
Und du hast ja auch gesagt, dich hat schon in deiner Masterarbeit interessiert, wie die Betroffenen eigentlich mit den Vorfällen umgehen. Was hat die Studie dazu ergeben?
Wir haben die Betroffenen gefragt, ob sie denn das Ereignis gemeldet haben oder nicht. Und der überwiegende Teil hat es nicht getan. Also es waren 12,7%, die angegeben haben, dass sie sich bei ihrer Melde- oder Beratungsstelle gemeldet haben. Und wir haben gefragt, was denn der Grund dafür war. Und der allerhäufigste Grund war tatsächlich Unsicherheit bei der Einordnung. Das haben 72% der Betroffenen angegeben. Also ich war mir nicht ganz sicher, war das wirklich ein Übergriff, war das kein Übergriff? Ist das schon schwer genug gewesen, um das wirklich zu melden? Und direkt danach kam mit 62% die Erwartung, dass eine Meldung keine Konsequenzen hätte. Außerdem wichtige Gründe waren auch die Angst vor negativen Folgen. Also vielleicht, dass ich danach keine Lehrgelegenheit mehr habe, dass ich als schwierig wahrgenommen werde, dass ich vielleicht Nachteile in Prüfungen habe. Und mit 41% eben auch die emotionale Belastung durch den Meldeprozess.
Du hast ja eben gerade auch schon erwähnt, es gibt gerade ganz, ganz viele Studien, die auch wir teilweise bei der Dosis Wissen besprochen hatten. Ich weiß selber, dass ich über die Machtmissbrauchstudie vom Marburger Bund unter anderem eine Folge gemacht habe. Da ist die Quote auch unfassbar hoch. Also da weiten wir natürlich ein bisschen das Feld, aber da reden wir von der Hälfte der Ärztinnen, die im Klinikalltag wirklich Missbrauch von diesen unterschiedlichen Stellungen erlebt haben. Ist das, ja, trauen sich jetzt gerade alle? Also es ballt sich so ein bisschen, ne? Man merkt, du hast gerade gesagt, die hatten unfassbar viel Mut, aber ist das auch jetzt gerade die Zeit? Ist da ganz viel geebnet worden vielleicht? Dass eben man sich auch sagt, okay, jetzt verstecke ich mich nicht mehr. Also ich spreche das an, mir ist es passiert, uns allen Fünfen, so war es ja auf dem Deutschen Ärztetag, uns allen ist es passiert. Wir sagen das jetzt hier laut. Ist das, ich möchte nicht sagen Zeitgeist, aber ist das eine Entwicklung der von aktuellen weiteren Studien, dass das jetzt überhaupt möglich wird?
Also ich denke, es kommt schon einiges zusammen. Was bisher sicherlich ein Grund dafür war, dass viele Betroffene geschwiegen haben, ist, dass es erstens in der Gesellschaft allgemein und zweitens in der Medizin besonders auch so eine kulturelle Normalisierung gibt von Grenzüberschreitungen. Wenn Betroffene Erfahrungen aussprechen, wird das oft bagatellisiert. Das heißt dann, naja, das ist halt Berufsrisiko, das gehört halt dazu, stell dich nicht so an. Naja, der ist halt so, beachte das gar nicht. Und das führt dazu, dass die Betroffenen häufig Schwierigkeit haben, das Erlebte eindeutig als Grenzüberschreitung einzuordnen. Also wirklich zu sagen, das war jetzt was nicht in Ordnung war. Und das ist, wie gesagt, in der ganzen Gesellschaft so, dass manchmal Dinge gesagt werden oder nur als Witz ausgegeben werden. Das heißt ja dann immer so, heute darf man gar nichts mehr sagen, wenn eigentlich gemeint ist, lange Zeit wurden Grenzüberschreitungen toleriert.
Mhm.
Und viele Menschen haben, glaube ich, auch nie wirklich gelernt, wie man respektvoll miteinander kommuniziert. Und in der Medizin ist es eben einfach nochmal besonders, weil die Kultur so ist, durch die steigenden Hierarchien auch, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, selten auch ein Feedback kommen, zu ihrer Art und Weise zu kommunizieren. Also dass niemand zu einem Chefarzt, einer Chefärztin sagen würde, das ist übrigens nicht lustig, wenn sie sowas sagen oder das gehört sich nicht. Das ist eben die Ausnahmesituation, dass sowas passiert.
Ich würde gern auf Laura was erwidern, denn zum einen ist es natürlich so, dass man sagen kann, da hat jemand Mut bewiesen und auf der anderen Seite gab es ja auch eine Reaktion auf diesen Mut. Und da gab es Aussagen, wo ich mir zumindest gedacht habe, wo wart ihr die letzten 20 Jahre? Also, dass euch jetzt dieser eine Auftritt und diese eine Zahl so schockiert, deutet für mich darauf hin, dass da sehr viel weggehört wurde oder weggesehen wurde. Wie empfindet jemand, der sich schon so lange mit dem Thema befasst, diesen Moment, in dem dann Männer so schockiert sind? Und ich kaufe ihnen das tatsächlich ab. Also es kam teilweise authentisch rüber, dass sie schockiert sind. Was hat das bei dir ausgelöst?
Auch so ein bisschen Erstaunen und Verwunderung, ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Einerseits denke ich mir, ich finde es natürlich gut. Ich freue mich, dass die Reaktion so ist, dass die Leute sagen, das geht so nicht. Wundere mich aber so ein bisschen darüber, dass vielleicht bisher die Aufmerksamkeit für das Thema oder die Wahrnehmung vielleicht eine andere war. Und ich weiß auch nicht, wie viele derjenigen, die jetzt sagen, das geht ja gar nicht, vielleicht auch schon mal Aussagen getätigt haben oder Verhalten gezeigt haben, wo eine andere Person sagen würde, das wäre für mich übergriffig gewesen, auch wenn das nicht so gemeint war. Das ist ja oft die Schwierigkeit. Und ich denke, wenn man sich nicht zu sehr mit dem Thema beschäftigt und wenn man auch nicht regelmäßig den Perspektivwechsel vornimmt, wie wirkt mein Verhalten auf andere, dann kann es auch passieren, dass man vielleicht Dinge sagt, die man tatsächlich nett meint oder lustig meint und gar nicht realisiert, dass das in der Situation eigentlich kein angebrachtes Verhalten ist.
Das zeigt ja vielleicht auch diese sehr skurrile Situation, die uns Jamina Probst nochmal schilderte, als sie dann auf der Bühne stand und diese große Bekundung von Solidarität ihr entgegenschwappte. Da erzählte sie, und das ist nachzulesen in mehreren Medienberichten, aber sie hat es uns gegenüber auch nochmal erzählt, diejenigen, die sie meinten, die nämlich die Übergriffe begangen haben, die sich nicht adäquat verhalten haben, die wirklich übergriffig und in dem Sinne dann eben auch sexuell gewalttätig waren, die standen oder die haben auf jeden Fall zugestimmt, applaudiert. Wir haben da nochmal ein kurzes Zitat von ihr.
Also als wir da unsere Rede gehalten haben, sind ja ganz viele Leute aufgestanden und haben geklatscht. Und im ersten Moment hat sich das ganz fantastisch angefühlt, weil, also ich habe gemerkt, wie ich Gänsehaut bekommen habe, als ich dann da oben stand und was gesagt habe, dass da so viele Leute standen, weil man so das Gefühl hatte, wow, okay, das hat gerade irgendwen zumindest tatsächlich berührt. Und dann haben wir genau an die reingeschaut und uns ist aufgefallen, da sind aber ein paar Leute mit dabei, die selber solche Kommentare gemacht haben. Erstmal Leute, die halt irgendwie gesagt haben, wow, das ist voll krass, das ist uns gar nicht so aufgefallen. Diese Reaktion kam vorwiegend von männlichen Kollegen. Und von vielen Weiblichen haben wir gehört, danke, dass ihr das angesprochen habt, mir ist schon mal was Ähnliches passiert und ich hatte damals echt den Mut, das zu sagen und das erreicht uns jetzt gerade auch immer noch.
Also im Prinzip hat sie damit gesagt, dass die Täter mitgeklatscht haben.
Was ja aber ja vielleicht auch eben daran liegt, was du gerade angesprochen hattest, Sabine, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Die wissen vielleicht gar nicht, dass das ist so nicht in Ordnung. Das nein, nimm die Hand da weg und ich gehe auch nicht hier auf irgendwelche Zimmer.
Ja, also da sind ja verschiedene Stadien, die passiert sind. Ich weiß nicht genau, ob nicht die Menschen, die die Hand auf den Gesäß legen oder sagen, komm doch mit auf mein Zimmer, da würde ich vermuten, das kann ich nicht beweisen, aber ich denke, dass die eher wissen, dass sie übergriffig sind. Aber ich denke, es geht so um die Grauzone und die Zwischentöne. Also zum Beispiel, wenn man das Aussehen von Studentinnen kommentiert, das ist vielleicht tatsächlich nett gemeint, aber die Person hat gar nicht verstanden, dass in dem Moment, wo ich eine Studentin, die als Vertreterin einer berufspolitischen Organisation auf einem Funktionärskongress ist, nicht auf ihr Aussehen anspreche, weil ich damit sie zum Objekt mache und sie nicht in ihrer Rolle sehe, die sie eigentlich einnimmt und einnehmen möchte, sondern sie sozusagen auf ihr Äußeres reduziere. Und ich glaube, da sieht man auch ein ganz großes Problem bei dem Thema, warum man sensibel damit umgehen muss, weil ganz viele von denjenigen, die es vielleicht gar nicht böse meinen, sich nicht bewusst sind, wie das Verhalten wirkt und was da eigentlich dahinter steckt, weil sie das vielleicht auch seit Jahrzehnten so kennen und leben und vorgelebt bekommen haben. Und da ist es ganz, ganz schwierig, wie man das Thema anspricht, wie man damit umgeht, ohne dass man die Leute verprellt, ohne dass sie sich sozusagen jetzt etwas vorgeworfen fühlen, weil natürlich diejenigen, ich sag mal Männer, die vielleicht einer Studentin ein ehrliches Kommentar über ihr hübsches Outfit machen, möchten nicht mit denen in einen Sack geworfen werden, die die Studentin auf ihr Zimmer bitten. Und da sind aber so viele Zwischentöne und auch einige Grauzonen, sodass es, glaube ich, nicht so leicht ist und es sehr, sehr wichtig ist, dass man eben auch differenziert über das Thema spricht und auch überlegt, wie können wir die Menschen da abholen, wo sie sind und dann gemeinsam schauen, wie man eben respektvoll das Miteinander gestaltet in Zukunft.
Aber das ist ja die Frage, wie holt man die Männer da ab, wo sie sind? Also wie sensibilisiert man sie? Oft ist ja der Ansatzpunkt momentan, Frauen suchen sich Mentorinnen, die ihnen sagen, wie sie auf so Sprüche reagieren. Frauen gehen in irgendwelche Coachings, wo ihnen gesagt wird, wie sie mit sowas umgehen sollen. Aber wie setzt man denn eigentlich auf der anderen Seite an?
Ach, das ist total schwierig. Mhm. Ne? Ich glaube, wenn wir das wüssten, dann wären wir schon viele Schritte weiter. Es gibt ja auch die überlegen, ob man so verpflichtende Führungskräftetrainings macht und wer das dann überhaupt machen soll. Ich glaube, man muss das Thema eigentlich schon zur Pflicht machen, weil diejenigen, die es vielleicht betrifft, vielleicht denken, dass es sie gar nicht betrifft. Und ich denke, das ist aber vor allem wichtig, dass man in den Dialog kommt. Also, dass man nicht sagt, so und so musst du dich verhalten, das und das darfst du nicht sagen, sondern dass man sagt, also wenn du sowas sagst, dann wirkt das auf die Beteiligten so und so. Und das führt dazu, dass sie sich so fühlen. Und deswegen wäre es doch besser, das so und so zu formulieren zum Beispiel oder das gar nicht zu sagen. Ich glaube, eine Schwierigkeit ist, dass, wie gesagt, unsere ganze gesellschaftliche Kommunikation auch immer noch sehr patriarchal geprägt ist. Also zum Beispiel die Fokussierung auf das Äußere von Frauen komplett normalisiert ist. Und dass man das aber versucht, im professionellen Kontext einfach nochmal anzusprechen, wie ein respektvoller Umgang gelingen kann.
Du hast gerade angesprochen, wir müssen da irgendwie ins Machen kommen. Ne? Also Hauptsache ist, wir kommen jetzt mal hin, wir fangen an, drüber zu reden und wir fangen an zu sensibilisieren. Jetzt hat natürlich, eine andere Wahl hatten sie am Ende gar nicht mehr, der 130. Deutsche Ärztetag natürlich mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Damit befassen wir uns jetzt im kommenden Jahr. Ja, ein bisschen late to the party, hätte ich gesagt, aber gut, besser spät als nie. Also kommendes Jahr ist ausgerufen, wir müssen über Machtmissbrauch, wir müssen über Übergriffe in der Medizin reden. Können die da das Ruder noch rumreißen? Was sagst du? Ist da zu viel aufzuarbeiten?
Also ich denke, es ist nie zu spät und ich glaube aber nicht, dass das eben eine Sache ist, die man mit einem Ärztetag oder einer Veranstaltung oder einer Studie oder einem Workshop aus der Welt schafft. Ich hatte so ein bisschen, wie gesagt, auch irritiert die Reaktion, dass jetzt alle schreiben, sie sind schockiert und das geht gar nicht und alles ganz fürchterlich, weil das auch so ein bisschen einen Graben schafft, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder ein Täter ist oder jeder ein Täter sein kann. Aber ehrlich gesagt, ich denke, dass auch ich schon in meinem Leben häufig Dinge gesagt habe oder Dinge gemacht habe, die vielleicht von einer anderen Person als übergriffig empfunden wurden, weil es mir gar nicht so bewusst war in dem Moment. Und vielleicht wäre es ein guter Anfang, wenn sich jeder fragt, inwiefern könnte mein Verhalten denn andere Leute beeinflusst haben und vielleicht auch mal nachfragt, sich vielleicht mal ein Feedback holt, die Kolleginnen, Freundinnen, Schwestern, Mitarbeiterin mal fragt, sag mal, wie ist das eigentlich für dich? Wem findest du das? Ob man dann ein ehrliches Feedback kommt, ist natürlich bei einer hierarchischen Situation schwierig. Aber ich glaube, erstmal zu reflektieren, wie verhalte ich mich, was mache ich so? Auch vielleicht, wie verhalten sich meine Kollegen, meine Freunde? Und in dem Moment, wo ich wahrnehme, das ist eigentlich, finde ich eigentlich nicht so in Ordnung, wie die Person sich verhält, auch mal zu sagen, hey, das ist eigentlich nicht lustig. Bitte, bitte erzähl sowas nicht.
Aber quasi das verlangt natürlich den Schritt, dass man sich damit tatsächlich befassen will. Ich weiß, dass ich dich in unserer Folge gefragt habe. Ihr habt ja diese Auswertungen auch an die einzelnen Universitäten geschickt, Universitätskliniken geschickt. Es gab, damals hast du gesagt, es hat sich kaum jemand zurückgemeldet. Hat sich das jetzt durch den Ärztetag geändert? Gibt es jetzt quasi Nachfragen, Interesse von den Einrichtungen, die ja dann vielleicht aufarbeiten müssten, Schutzkonzepte schaffen und so weiter?
Also da haben wir jetzt keine Rückmeldung bekommen, aber ich glaube, da sind wir eigentlich auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ich gehe davon aus, dass die Fakultäten, die intern was anstoßen, das jetzt nicht uns als StudienautorInnen rückmelden, sondern dass das intern bearbeiten. Inwiefern das dann mehr Sichtbarkeit hat, denke ich, werden wir in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht sehen. Wir hatten aber noch eine zweite Erhebung gemacht, wo wir alle Fakultäten angeschrieben haben und mit einem Fragebogen zu ihren vorhandenen Schutzkonzepten und Milde- und Beratungskonzepten. Und da hatten, ich glaube, fast 80% der Fakultäten uns geantwortet. Also es ist schon so, dass eine Gesprächsbereitschaft da ist. Aber was da sozusagen jetzt intern an tatsächlichen Maßnahmen passiert, darüber haben wir keine Informationen.
Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass du direkt nochmal zu uns gekommen bist, als wir gefragt haben, würdest du mit uns nochmal jetzt aus diesem extrem aktuellen Anlass über das Thema diskutieren. Dir ein ganz großes herzliches Dankeschön für diese Spontanität auch. Ja, hat mich sehr gefreut, auch nochmal persönlich mit dir drüber zu reden und zu diskutieren. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Warum ich jetzt das Thema mit den Hochschulen jetzt nochmal angesprochen habe, es haben sich ja nach dem, was auf dem Ärztetag passiert ist, haben ja viele Landesärztekammer, Verbände und so weiter Stellungnahmen veröffentlicht. Relativ ruhig war es auf Seiten der Universitäten, die ja für die Studierenden
hauptverantwortlich
sind. Wir haben dann mal von uns aus den Verein Deutsche Hochschulmedizin angefragt. Das ist der Dachverband der Universitätskliniker und der medizinischen Fakultäten. Und haben, naja, wie soll man es jetzt schön ausdrücken?
Allgemeinplätze vielleicht? Bin ein bisschen kritisch.
Es kam zum Beispiel auf die Frage, wie stellen Sie sicher, dass Studierende im praktischen Jahr bei Fällen sexualisierter Gewalt durch Klinikumsmitarbeitende nicht zwischen die Zuständigkeiten von Universität und Klinikum fallen? Die Antwort: Sexuelle Belästigung, Grenzüberschreitungen und missbräuchliches Verhalten müssen konsequent thematisiert und adressiert werden.
No shit, Sherlock. Also Entschuldigung, da bin ich jetzt ein bisschen flapsig, aber das ist so ein bisschen, ach, sollten wir das?
Genau, das also ist so an vielen Standorten bestehen Ombuds- und Beratungsangebote und so weiter, wie wir aber ja von Sabine gerade gehört haben, hat die Umfrage gezeigt, dass sehr viele Betroffene nicht melden. Also diese Angebote, die hier präsentiert werden, nicht nutzen und unter anderem deswegen nicht nutzen, weil sie glauben, es bringt eh nichts.
Und das ist ja eigentlich das Dramatische, ne? Ich habe ein Problem. Ich weiß vielleicht, und das ist ja auch so ein bisschen eben Glückssache, weil sehen wir jetzt hier an der Antwort, haben wir auch schon von der Sabine gehört, da gibt es viele Stellen, wo man durchs Raster wörtlich durchrutschen kann, wo sich niemand irgendwie zuständig fühlt. Und dann mache ich das aber alles. Und am Ende kommt nichts bei raus. Und wenn man sich auch in letzter Zeit mal so ein bisschen Urteile, Verlaufe von Verfahren angeschaut hat, muss man ja auch sagen, das ist ja durchaus ein begründetes Bedenken,
genau,
was man da mit sich trägt.
Ich glaube, es geht im schlimmsten Fall nicht nur darum, dass der Täter keine Konsequenzen spürt, sondern dass im Gegenteil ich negative Konsequenzen spüre, weil ich zum Beispiel weniger in den OP darf oder wie auch immer.
Da gibt es Zehntausende. Ne? Wir sind, wenn wir wirklich jetzt noch uns nochmal auf die Studierenden fokussieren, die stehen an einem ständigen Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Da kann ich jetzt aus eben persönlicher Erfahrung berichten, das ist jetzt in dem Sinne auch nicht schlecht. Das ist natürlich gegeben. Ja? Ich bin natürlich von jemandem abhängig, der mich benotet. Ich bin von jemandem abhängig, der mir bescheinigt, ja, du warst 30 Tage hier auf der Station und hast hier gearbeitet. Ich bin abhängig von jemandem, der mir vielleicht auch ein Formulaturzeugnis ausstellt, mit dem ich mich dann irgendwo bewerben möchte. Aber genauso bin ich natürlich abhängig auch von dem Goodwill, kriege ich was beigebracht? Ja? Will die Person, die da mir gegenübersteht, die auch mir irgendwie vorgesetzt ist, will die mir das zeigen? Will die mir erklären, warum mache ich jetzt die Blutwerte und so weiter und so fort? Also ich befinde mich als Studentin und auch als Student jederzeit, während ich ausgebildet werde, in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und warum das nicht genauso himmelschreiend in den Medien behandelt wird, wie wenn das jetzt in der Schule passierte, das wundert mich immer wieder. Weil das ist ja letztendlich nichts anderes. Ja? Also ich bin jemand, der schutzbefohlen ist. Ich bin jemand, der ausgebildet werden möchte und soll. Wir haben auch sehr schön gehört, da sind Studierende auf einem delegierten Tag. Die engagieren sich, die wollen sich einbringen. Das ist eigentlich, ja, die muss man fördern, das muss man würdigen. Und dann passiert sowas.
Genau, es zeigt einfach, dass die Schutzkonzepte, die es jetzt gibt, nicht funktionieren, weil sie auch dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht ausreichend berücksichtigen. Genau, die Bundesärztekammer hat natürlich jetzt hoch und heilig geschworen, dass sie verbindliche Maßnahmen zur Prävention, Erkennung und Sanktionieren von Machtmissbrauch im ärztlichen Arbeitsumfeld entwickeln und umsetzen werden. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob man damit nicht reichlich spät um die Ecke kommt.
Wichtig zu sagen ist, dass das Thema Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt mit Sicherheit immer mal wieder in einzelnen Anträgen auf den Deutschen Ärztetagen vorkam. Allerdings nicht in dem Ausmaße, wie wir das wahrscheinlich gebraucht hätten. Und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, nächstes Jahr uns mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen und verantwortungsbewusst und selbstkritisch die bestehenden Strukturen in unserem hierarchischen System anzuschauen und da Lösungsvorschläge und Konzepte vorzulegen. Aber mit Sicherheit wurde die Thematik zu lange nicht als strukturell angesehen. Und das Wichtige ist eben, dass es hier eben nicht nur um Einzelfälle geht.
Jetzt haben wir gerade gehört, Jana Pannenbecker, die selbst auch auf dem Deutschen Ärztetag da war. Und zwar als Co-Vorsitzende des Deutschen Ärztinnenbundes. Und sie selber ist natürlich auch Ärztin, Fachärztin für Allgemeinmedizin und für Psychotherapie. Und da spricht sie im Endeffekt das wieder mit an, was wir eben gerade auch schon hatten. Nämlich, wie lange wurde denn da jetzt eigentlich nicht richtig zugehört auch, ne? Weil niemand, glaube ich, kann wirklich sagen, davon haben wir, wer konnte denn das ahnen? Ja, wer hätte sich das gedacht? Alle Frauen, die Sabine hat es in deiner Podcast-Folge auch schon gesagt, die gesagt haben, die Zahlen, als sie sie gesehen haben, ja, glaube ich dir sofort aufs Wort, warum sind das nicht 100%? Ich kenne lauter Frauen, denen das passiert ist. Wir wollten jetzt aber natürlich auch nochmal von der Bundesärztekammer ganz konkret wissen, haben Sie das Thema zu lange ignoriert? Das haben wir die gefragt. Bis heute, also jetzt, wo wir diese Folge aufzeichnen, 20. Mai, Mittagszeit, 13 Uhr, haben wir keine Antwort dazu bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann natürlich jetzt nochmal konkret Gedanken gemacht und auch nochmal bei ein paar Expertinnen nachgefragt, gut, was müssen wir denn jetzt ändern? Weil, dass sich was ändern muss, das haben wir jetzt, glaube ich, etabliert. Das ist klar. Das ist hoffentlich jetzt auch all den fürchterlich Schockierten da klar, die sagen, wer hätte das ahnen können. Wie sieht's aus, wenn ich den Verdachtsfall habe? Habe ich eine Anlaufstelle? Habe ich ein Meldesystem? Das sind ja die ganzen Punkte, die es braucht, ja, von denen ich überhaupt erstmal wissen muss, die sind da. Sonst bringt ja die Meldung überhaupt gar nichts.
Genau, und das ist natürlich, welche Stelle ist für mich zuständig und so weiter. Also es gibt auch Ärztinnen, wie zum Beispiel eine Gästin, die bei Frau Doktor übernehmen sie war, Kara Krajewski, die ganz klar eine zentrale Meldestelle fordert. Also eine, wo man sich bundesweit, das ist ganz klar, wenn mir was passiert, das ist die Nummer, die kann ich dann auch überall bekannt machen, da melde ich, da gehe ich hin. Da kennt vielleicht auch dann niemand, der da sitzt, den Arzt, über den ich gerade spreche.
Ja. Genau, ist durchaus wichtig.
Sie ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, hat gesagt, es müsste irgendwie schwarze Listen geben, die einsehbar wären mit Kliniken und Abteilungen, wo Machtmissbrauch oder besonders viel Machtmissbrauch herrscht. Also es gibt Ideen aus dem Ärztinnenkreis selbst, aber wir haben auch mit einer Kriminologin und Expertin zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gesprochen, was sie denn dazu sagt, wie Schutzkonzepte in diesen Fällen im besten Fall aussehen sollten.
Was ich immer wichtig finde bei der Erstellung von einem Schutzkonzept ist, dass die Unternehmen lieber pragmatische, aber praxisnahe Lösungen finden, als das perfekte 100-seitige PDF-Dokument, das über Monate lang theoretisch irgendwie ausgearbeitet wird und dann einmal mit einer Massenmail verschickt wird und dann hat man das Gefühl, das ist jetzt passiert. Stattdessen muss man sich wirklich die Organisation angucken und sagen, wo haben wir denn schon bestehende und funktionierende Schutzfaktoren bei uns und was sind Risiken? Und dann geht's wirklich los mit den Basics, mit klaren Definitionen und Verhaltensregeln und dann eben nicht zu sagen, das haben wir jetzt einmal gemacht und dann muss es reichen, sondern wirklich zu verstehen, das ist ein Prozess, an dem man auch dranbleiben muss.
Das war Christina Straßburger. Du hast es gerade schon gesagt, sie ist Kriminologin, auch Expertin zum Thema sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, hat da auch schon im medizinischen Bereich gearbeitet, geht vor allen Dingen eben um Schutzkonzepte, aber es geht vor allen Dingen natürlich auch darum, dass jetzt Maßnahmen folgen, was sie eben gerade schon angedeutet hat. Ja, das 100-seitige PDF nützt niemandem was. Das ist dann in irgendeiner Schublade oder ja, Festplatte wohl eher verstaubt da. Wir brauchen Verhaltensstandards, wir brauchen Schulungen, wir brauchen Beschwerdesysteme. Und sie sagt ganz klar, sonst verspielen wir da Vertrauen. Ja? Und dass das aber eben auch nicht einfach so innerhalb von heute auf morgen passieren kann, ist auch klar. Und deshalb haben wir sie auch gefragt, was wären denn Möglichkeiten? Was können wir in der Zwischenzeit tun, damit wir nicht einfach so in der Schwebe sind? Und dazu hat sie auch was ganz Wichtiges über Allies, also über Verbündete in dieser schwierigen Situation gesagt.
Was schon helfen kann und extrem viel Last von Betroffenen nehmen kann, ist, wenn die Person, die was beobachtet und ein schlechtes Bauchgefühl hat, wenn die einfach mal unter vier Augen auf die betroffene Person zugeht und sagt, hey, ich sehe das, ich persönlich finde das komisch, ich persönlich würde ungern solche Sprüche über mich hören. Wie geht's dir denn damit? Brauchst du Hilfe? Willst du drüber reden?
Und das ist jetzt an der Stelle, wir machen das bei einer Dosiswissen ja immer wieder mal, das ist euer Praxistipp. Wenn ihr irgendwas mitnehmt aus der Folge, that's it. Wenn ihr das seht, egal ob ihr da jetzt Kommilitone seid oder beste Freundin oder sonst irgendwas, sagen. Und sagen, das war nicht in Ordnung, oder? Wie fandest du das?
Ich glaube auch, das ist was mich an dieser Zahl 73,5% so erschreckt hat. Das ist ja was, das ist so ein Ausmaß, das kann nicht nur hinter verschlossenen Türen passieren und keiner kriegt es mit. Das, da muss eine Atmosphäre herrschen, dass manche Leute das Gefühl haben, sie können diese Grenzen überschreiten. Das sagt unsere Expertin auch, dass man viel präventiv machen kann, indem man Vorbild ist und sagt, über diesen Witz kann ich nicht lachen.
Verstehe ich nicht. Auch. Kannst du den nochmal erklären? Genau. Was ist daran witzig? Ja.
Wenn ich über einen sexistischen Witz im Team lache, dann setze ich natürlich gerade als Führungskraft oder als hierarchisch höher gestellte Person das Signal von wegen, es ist okay, hier darüber zu lachen und sende damit auch an Betroffene das Signal, dass ich keine vertrauenswürdige Person für sie bin, weil ich ja irgendwie sage, naja, ich nehme das alles hier nicht so ernst. Also das ist so ein Punkt, den man reflektieren kann. Ja, auch bin ich denn gut ansprechbar für meine Leute? Viele Führungskräfte machen den Fehler, dass sie sagen, ja, wenn was ist, dann kommt jederzeit zu mir. Aber auf der Strecke verlieren sie das Vertrauen der Betroffenen einerseits darüber, weil sie über Witze mitlachen. Oder wenn man die Führungskraft dann kurz beiseite nimmt, dann reagiert sie gestresst und sagt, ja, muss es jetzt sein, ich habe jetzt keine Zeit. Ne? Also man hat so ganz viele kleine Hebel im Alltag, an denen man jetzt auch ohne Schutzkonzept schon konkret ansetzen kann, um Dinge zu verbessern.
Nicht vergessen, darf man auch immer alles dokumentieren. Aufschreiben, da reicht ja eine kurze Notiz. Ja, hier, das ist mir aufgestoßen, das ist mir aufgefallen. Da hat man dann schon ein bisschen was in der Hand.
Was ja auch viele Frauen machen, dass sie sich zum Beispiel mit einer Mentorin zusammentun und sich konkrete Tipps geben lassen, wie reagiere ich in solchen Situationen, gut, dass sie an irgendwelchen Coachings teilnehmen zu diesen Themen. Aber man muss halt sagen, das setzt an der Seite der Opfer an und eigentlich müsste man auch dringend mal an der Seite der Täter ansetzen. Und damit wären wir bei der Frage, was sollten und was können eigentlich Männer machen?
Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, was müssen sie tun? Ja, weil wenn sie das sehen, wir haben es jetzt gerade schon grob angesprochen, wenn ihr da euch nochmal ausführlicher zu informieren wollt, auch da gibt es bei Frau Doktor Übernehmen Sie eine Folge, nämlich Männliche Verbündete, wie wir Männer mit ins Boot holen. Folge 82, ihr findet sie wie immer verlinkt in den Shownotes, ihr kennt das. Interessanterweise eben mit die erste und einzige Folge, glaube ich, bis jetzt mit einem Mann.
Mit einem Mann, ja.
Da war der Autor Vincent Emanuel Herr bei euch zu Gast. Der hat nämlich eben genau so ein Männer für Männer Lösungsansätze Buch geschrieben. Nennt sich Wenn die letzte Frau den Raum verlässt, was Männer wirklich über Frauen denken. Aber wir wollen jetzt gar nicht das, was sie denken, sondern es soll darum gehen, welche Punkte helfen dann konkret, wenn Männer solche Übergriffe jedweder Art beobachten. Und da gibt es sehr, sehr simpel und sehr knackig eigentlich zusammenfassbar 5 wichtige Punkte.
Genau. Wollen wir sie abwechselnd vortragen?
Ja, das machen wir jetzt ganz kurz.
Also ich starte. Also das Erste ist auch so, wo ich mir denke, okay, muss man scheinbar noch
müssen
mal sagen.
Müssen wir drüber reden. Ja, wir müssen.
Also erster Punkt, Frauen zuhören und ihnen glauben. Also ihnen zuhören ohne unterbrechen, erklären, relativieren oder nicht glauben und eigenes fehlendes Wissen und die eigene limitierte Perspektive sich auch eingestehen.
Das, was wir ja heute jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert haben,
ja,
ne? So von wegen, oh Gott, bin schockiert, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich, ja, das passiert und es bedeutet nicht, dass es nicht auch schon die letzten paar 10 Jahre passiert ist und dass es nicht passiert ist.
Ja, und es bedeutet auch, dass wahrscheinlich irgendeiner deiner tollen Kumpels in der Klinik auch ein Täter ist, weil
ganz rein
die
Punkt.
Zahlen zeigen, die Statistik zeigt, du hast sehr wahrscheinlich jemanden in deinem Ärztezimmer sitzen.
Irgendeiner ist dabei.
Genau.
Und da sind wir schon bei anderen Männern, das ist der zweite Punkt. Und das finde ich ist ganz interessant, weil da geht es ein bisschen um die Psychologie, andere Männer an Bord holen. Das heißt also, da beschreibt der Herr ganz konkret, im Unterschied zu Frauen werden Männer, die Sexismus anprangern, ernster genommen. Das ist natürlich für mich als Frau auch nochmal unschön zu hören und darüber müssten wir auch nochmal eine Folge machen, ist jetzt nicht Thema. Ja, aber Männer glauben Männern. Wenn die Frau sagt, mir ist das passiert, dann könnte das schneller weggewischt werden. Wenn der Mann das berichtet und er berichtet das in einer Männerrunde, dann wird geglaubt. Das heißt also, da ist einfach, man kann es auch auf was sehr Simples runterbrechen, sei da. Ja, also sei da, sei verfügbar und dann vielleicht auch Sprachrohr sein. Ja, die hat mir das berichtet. Ja, es schockiert mich und das müssen wir jetzt angehen.
Genau. Und der dritte Punkt ist, eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, Platz für Frauen machen. In Gesprächen, Meetings, Konferenzen, auf dem Bahnsteig, im Büroflur Platz machen und damit auch eine Form von Raum geben. Nicht nur im Sinne von Meter und Quadratmeter.
Mhm. Ja. Es gibt noch einen Punkt, das ist so ein bisschen mehr Sorgearbeit leisten. Da geht es, glaube ich, vor allen Dingen auch um dieses Sorge im Sinne von Mental Load, an Dinge denken müssen, ne? Wenn ich zu viel Arbeit da habe. Das ist jetzt natürlich nicht konkret auf die übergriffigen Fälle bezogen. Das ist grundsätzlich eine wichtige Geschichte. Aber der allerletzte Punkt, ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Entscheidendes. Und es geht so ein bisschen auf dieses Männer glauben Männern.
Genau, die eigenen Privilegien nutzen für Veränderungen.
Und sich dessen bewusst sein, ja. Ihr seid die Privilegierterin, das brauchen wir nicht diskutieren, ja. Und wenn jemand diskutieren will, kommt gerne in die Kommentare, das mache ich. Da habe ich kein Problem mit euch zu diskutieren, dass weiße, mittelalte, der berühmte alte weiße Mann privilegiert ist in Deutschland. Da sind wir. Aber das kann genutzt werden, dann nutzt es zumindest, ja. Das ist... Das schöne Buchzitat ist tatsächlich, an weiblichem Mut mangelt es nicht. Was wir hingegen brauchen, ist männlicher Mut. Das heißt also, da mitzumachen und das anzuerkennen, ich stehe drüber. Man muss natürlich auch eingestehen, ja, ihr sägt dann am eigenen Ast, weil es ginge darum, dieses herausgestellte Privileg bisschen anzugleichen auf alle haben das gleiche Privileg. Und das wäre doch eigentlich das Allerschönste.
Und fast noch schöner wäre, wenn man nicht nur auf die Individuen gucken würde und was jeder individuell tun kann, sondern wenn sich auch im System etwas ändern würde, zum Beispiel berufspolitisch. Die Bundesärztekammer hat auch gemeinsam mit den Landesärztekammern sich nochmals geäußert diese Woche, was sie genau tun wollen und verändern wollen.
Das war jetzt ganz konkret am Dienstag, den 19. Mai, also ziemlich bald, nachdem das dann alles hochkochte, auch medial. Ich glaube, die haben auch ein bisschen erstmal schlucken müssen, weil das ging ganz schön durch die Presse. Und ich glaube, es war mehr, als sie dachten. Genau, und da haben sie ganz konkret geschrieben, Bundesärztekammer und Landesärztekammern werden bestehende Regelwerke systematisch prüfen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ehrlich zu sein, welche bestehenden Regelwerke das sind. Aber gut, das ist das Zitat. Gezielt weiterentwickeln, verbindliche Standards festlegen und Schutz- sowie Präventionsstrukturen nachhaltig stärken. Dazu ein Sternchen von mir, wenn sie denn da sind, ne? Beziehungsweise vielleicht sichtbarer machen, wenn man gar nicht weiß, wo man sie findet. Gut, aber dazu gehören weitere Erläuterungen von der Bundesärztekammer, Entwicklung verbindlicher Verhaltenskodizes, besonders für Teilnehmende unserer Veranstaltungen. Ja. Offensichtlich braucht es eine Gebrauchsanweisung, How-to-Kongress oder sowas. Verbindliche Verankerung entsprechender Vorgaben in Satzung, Geschäftsordnung, okay. Etablierung von Awareness-Konzepten für den Deutschen Ärztetag und andere große Veranstaltungen, also noch so ein How-to. Und Benennung unabhängiger Vertrauenspersonen, also auch Ombudspersonen als niedrigschwellige Anlaufstellen für Betroffene. Die große Frage ist natürlich, kommt das wirklich? Mhm. Versandet das? Das sind jetzt alles schön, dass wir uns das jetzt endlich vornehmen. Und wir haben schon gesagt, warum so spät? Okay, wir machen es. Aber
also so ein kleiner Lichtblick, muss man ja sagen. Also Jamina, die ja hier schon mehrmals zu hören war, hat uns ja auch gesagt, dass die 5 Frauen aus der Delegation des BVMD, die auf dem Ärztetag aufgetreten sind, in Kontakt mit der Bundesärztekammer stehen und stark hoffen, dass sie aktiv in all diese Pläne eingebunden werden. Das wäre ja was, weil dann wären ja auch Frauen eingebunden, was ja in der Berufspolitik bei den Ärzten und Ärztinnen so eine Sache ist.
So eine Sache ist. Jana Pannenbecker fordert das auch ganz konkret, mehr Frauen in die Berufspolitik. Wir hören sie noch mal kurz.
Da sind wir dann bei dem Punkt letztendlich, dass wir halt ein Ungleichgewicht haben in den Gremien, dass wir mehr Ärztinnen in die Berufspolitik mit einbinden müssen. Denn nur wenn halt auch Frauen in Einfluss- und Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden, kann sich etwas verändern. Bleiben sie halt außen vor, dann verstärkt sich halt das Machtgefälle und es erschwert meistens dann, diskriminierende Strukturen anzupassen.
Und da sind wir natürlich jetzt bei so einem Teufelskreis, gell? Denn ein Punkt, warum Frauen sich weniger in der Berufspolitik engagieren wollen, ist vielleicht auch, dass sie es nicht so angenehm empfinden, eine Einladung in Hotelzimmer zu bekommen oder Hände auf Körperteilen zu spüren, die sie nicht von Fremden berührt wissen wollen. Also
jetzt sind wir wieder am Anfang angekommen, ja, genau.
Da muss man irgendwie diesen
Teufelskreis... Die Räume müssen sicher sein für alle.
Genau.
Damit wir uns da drin bewegen können und damit wir da sein können. Ganz genau.
Aber ich bin mir tatsächlich sicher, dass wenn mehr Frauen in Machtpositionen wären in der Medizin, dass die Situation grundsätzlich eine etwas andere wäre, als wir sie jetzt haben, weil diese Strukturen, diese männlichen Netzwerke, es ist natürlich schon auch so, wie wir vorher schon gesagt haben, da wird eine Atmosphäre geschaffen. Mhm. Es gibt vielleicht auch eine Art Schutzkonzept für Täter.
Und die Perspektive ist einfach wichtig. Ja. Ne? Das ist, wenn selbst wenn die Männer, die Allies sein wollen, sagen, oh Gott, das wusste ich ja gar nicht, ja, dann holt euch die Perspektive mit an Bord. Dann hört den Frauen zu und schafft einen Raum für die, wo diese Perspektive Raum hat und bezieht sie ein und dann, genau, also es wird jetzt so ein bisschen sehr holistisch, ja, es hängt alles mit allem zusammen,
ja,
aber so ist es nun mal und so ist es leider Gottes auch und es erschreckt mich, dass wir das 2026 sagen müssen, auch noch in Bezug auf Schutz von vulnerableren Gruppen. In dem Falle sind es jetzt Frauen, wir haben ja jetzt in dieser Folge zum Beispiel noch gar nicht über andere marginalisierte Gruppen, zum Beispiel Frauen, Women of Color gesprochen. Das ist nochmal eine völlig andere Geschichte. Aber wir brauchen die Sicherheit, damit, also Entschuldigung, ein sicheres Studieren möglich ist, ein sicheres ärztliches Praktizieren.
Genau, und wir hoffen einfach, dass das, was jetzt da so an Stellungnahmen und so weiter kommt und an Ich bin schockiert Zitaten, dass das auch ernst gemeint ist und dass sich was ändert. Denn ehrlicherweise muss man sagen, wenn man so sich die letzten Jahre, Jahrzehnte anguckt, so viel verändert hat sich dann halt leider zumindest zuletzt nicht.
Nein. Und ihr habt jetzt aber auch eine Menge von uns an die Hand bekommen, was ihr selber tun könnt, wo ihr vielleicht auch Sachen anstoßt. Und wenn man einfach mal bei der eigenen Fakultät nachfragt, wo ist denn die Stelle? Just in case, ich brauche sie nicht. Aber wohin muss ich mich denn mal wenden, wenn ich einen Vorfall zu berichten hätte? Vielleicht gar nicht von mir, vielleicht von einer Kommilitonin. Ihr könnt da ja selber auch tätig werden. Und gerade nicht nur die Frauen, sondern die Männer, seid Allies, seid mit dabei, steht dabei, weil ihr habt das Privileg dazu. Das war jetzt eine ganz große Feature-Folge, quasi. Wunderschöne Zusammenarbeit und mich freut auch, dass wir so viele Stimmen da gehört haben von den Selbstbetroffenen, von den Expertinnen, die uns berichten, die Zahlen stimmen, die Tipps haben. Was machen wir dann? Und wir würden jetzt aber an der Stelle ganz gerne von euch wissen, wie geht es euch bei dem Thema? Seid ihr eventuell auch selbst betroffen? Das dürft ihr natürlich teilen, wenn ihr das möchtet. Dafür gibt es zum Beispiel eine Kommentarfunktion, wenn ihr zum Beispiel Spotify nutzt. Schreibt uns da gerne alles rein, was euch zu dieser Folge beschäftigt, denn wir sind uns sicher, jede hat da leider Gottes eben Geschichten, Erfahrungen zu teilen. Und wir sind hier, wir hören uns das gerne an, lesen uns das gerne durch, wenn ihr das mit uns teilen möchtet. Ja, liebe Julia, auch herzlichen Dank an dich. Es war ja jetzt eine Premiere für uns beide.
Ja.
Mir hat es viel, viel Spaß gemacht.
Wobei das gar nicht so richtig stimmt, weil Laura war auch schon mal bei Frau Doktor übernehmen Sie.
Stimmt, das war unsere Premiere, stimmt.
Und ich finde ja, das Thema zeigt, wie aktuell Frau Doktor übernehmen Sie ist und wie wichtig es ist, Medizinerinnen, egal welchen Alters und egal welcher Hierarchiestufe, zu empowern. Ich würde mich freuen, wenn ein paar eine Dosis Wissen-Fans vielleicht auch zu Frau Doktor übernehmen Sie Fans werden.
Genau, hört euch beide Podcasts an. Beide sind super.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.